also ich habe mich immer wie so ein Paradiesvogel gefühlt. Also gerade wenn ich so an meine Zeit so zu Hause denke, habe ich irgendwie, also klar, ich hatte tolle Freundeskreise und habe mich auch in vielen wohlgefühlt, aber irgendwie passt man nicht so hundertprozentig rein.
Ja.
Und auch in Kiel, da habe ich ganz, ganz tolle Freunde gehabt, aber die hatten einfach keinen Bock mit mir mal auf eine Lesbenparty zu gehen, ne? Und das kann ich auch verstehen, weil die wollen ja auch dann Männer kennenlernen oder irgendwie.
Voll.
Und deswegen, also, und ich habe auch schon, wir haben auch schon Leute gesagt, zum Beispiel, ich hatte meinen Geburtstag ja auch letztes Jahr, den 30. der Boys gefeiert. Mhm. Und da waren auch ein paar von früher eingeladen. Und die haben sich tatsächlich dann auch nicht so zugehörig gefühlt. We'll be
einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast. Ihr Lieben, die heutige Folge ist die Jogginghose unter den Busenfreundin-Podcast-Folgen. Ja, entspannt, mega angenehm, ich weiß es jetzt schon und man fühlt sich direkt wohl. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil ich mich A, gar nicht so viel vorbereiten musste und B, weil ich weiß, dass sie ein unfassbar angenehmer Gast ist und auch Teil meines Freundeskreises. Ich freue mich sehr, mit ihr heute über ihr neues Projekt zu sprechen und zwar My New York, Dein New York, ein Reiseführer, der nicht nur ein Reiseführer ist, sondern auch das Tor zu unbekannten Schätzen. Habe ich in einer Amazon-Rezension gelesen. Schön, dass du da bist. Miriam Buawina.
Hello. Ich freue mich auch da zu sein. Mal wieder. Ist nur eine Weile her, ne?
Boah, wir haben das letzte Mal haben wir tatsächlich remote was aufgezeichnet. Das ist schon ewig her.
Ja, und einmal mit Iri zusammen zu Love is Life.
Stimmt. Und wir haben schon so viele Abende verbracht, in denen ich gesagt habe, fuck, wir müssten ein Mikro aufstellen.
Wir hätten es mitlaufen lassen müssen.
Ja, ja. Und safe. Also vielleicht für all diejenigen, die dich nicht kennen, du bist Teilnehmerin der ersten Princess Charming Staffel gewesen. Du hast mal mit Irina rumgemacht.
Ja, das haben wir gemeinsam.
Richtig. Also und du warst, und das ist das ein kleiner Funfact an dieser Stelle, die Produzentin der Show hat mir damals mal gesagt, es gibt eine Kandidatin, die der Publikumsliebling wird, ganz sicher. Und das warst du. Und das erinnere ich mich heute noch dran, fand das sehr, sehr süß und kann das auch nachvollziehen, dass das der Fall ist. Ja, und dann bist du irgendwann jetzt nach Köln gezogen vor 2, 3 Jahren?
Drei.
Vor drei?
Ende 21. Ja, gut, 2,5 Jahre.
Aus Kiel.
Aus Kiel.
Zum damaligen Zeitpunkt. Und hast dich hier quasi in der Lesbenszene sesshaft gemacht.
Ja, ich habe mich gut integriert, würde ich sagen.
Oh ja, oh ja. Hands-on-Mentalität nenne ich es immer.
We love.
Genau, und jetzt hast du, wir waren zusammen auf Tour auch, wir haben Love is Life. Und da musste ich noch, als ich mich vorbereitet habe, im Zuge dieser Folge, habe ich noch dran gedacht, dass ich mit dir die krassesten Momente, glaube ich, erlebt habe auf der Bühne. Und das war wirklich, das war nicht von dieser Welt. Love is Life 2022, die Tour, die wir zusammen gemacht haben, war magisch.
Voll, aber auch die Termine danach, die zwar einzeln noch waren.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass genau das, dass wir uns so wohl miteinander fühlen, auch mit Iri zusammen, dass wir einfach ein Freundeskreis sind und das auf die Bühne bringen.
Ja, unfassbar.
Und es wirkt so entspannt und trotzdem ist es ja auch was dahinter. Ne?
Ja.
Also es
Man könnte im Grunde das nochmal zu einem Musical machen, finde ich. Das wäre der nächste Step.
Das machen wir.
Boys Bar, das Musical.
Oh mein Gott.
Oh mein, das wäre wirklich gar nicht so schlecht.
Pitchen wir mal.
Okay, fragen wir mal Payman, ob die da Bock drauf hätte. Wir müssen heute wirklich aufpassen, dass wir nicht zu viel interne ausplaudern. Aber ich freue mich total drauf, denn das fühlt sich irgendwie, das ist irgendwie so eine ganz komische Mischung aus befreundet sein und plötzlich professionell miteinander jetzt hier interagieren. Aber ich versuche zumindest professionell zu bleiben. Ich halte das einfach mal in die Kamera. Das ist der Reiseführer, den du geschrieben hast. Richtig krass. Erstmal, wie kommt man auf die Idee, einen Reiseführer zu machen? Wir wissen ja alle, dass du super oft in New York warst, aber kam das dir über Nacht oder wie kam die Idee dazu?
Tatsächlich, ja. Ich war bei unserer gemeinsamen Freundin Rosa, Rosa Koch-Grün.
Ja.
Die hat ein Kochbuch rausgebracht und ich war bei ihr und die hat mir das vorgestellt, hat mir das geschenkt und ich war so, boah, das ist so geil geworden, weil das auch so tolle Fotos hat. Das war ein bisschen lifestyleiger und da war ich so, ey, ich will auch irgendwie sowas machen. Und hab dann dem Verlag tatsächlich geschrieben, wollt ihr nicht ein New York Kochbuch mit mir machen? Also ich kann zwar nicht kochen, aber ich könnte so ein paar Hotdog Rezepte.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber auf 2 Seiten dann erzählt schon, ne?
Ja. Also ich kann schon kochen, aber nicht so wie Rosa, ne?
Ja.
Und dann meinten die, wir können auch einfach eine Art Reiseführer machen.
Oh.
Und dann war das aber voll der lange Prozess, weil ich irgendwie in kein passendes Format reingepasst habe. Und dann haben die gesagt, okay, Miri, wir finden dich irgendwie cool, lass mal was ganz Neues machen.
Boah,
und das
geil.
Ist dabei rausgekommen. Und das ist auch wirklich eine andere Art von Reiseführer. Ne? Ist ja so eine Mischung aus Reisebericht und so ganz, ganz persönlich mit einem riesigen queeren Touch natürlich auch. Und das Format ist ja auch anders. Ne? Also es ist größer als ein normaler Reiseführer. Es ist ein Hardcover, also härteres Cover. Boah, ja, ist mein Baby, ne? Es ist total verrückt.
Wie lange hast du drin geschrieben insgesamt, so netto?
Es ging über ein Jahr, aber mal mehr und mal weniger. Also auch als wir in New York waren, sind wir ja nur die Routen noch abgelaufen und so. Und die Spots nochmal geguckt, gibt's die überhaupt noch? Aber alles in allem war das ein Jahr Arbeit, ja.
Das ist schon, also ich weiß noch, als wir in New York waren, wir waren im letzten Jahr im Mai, April waren wir dort. Und da warst du dann auch hin und wieder mal alleine unterwegs, um das nochmal zu checken, ob diese Locations da sind. Und ich weiß noch, dass, also insbesondere waren wir dort, weil wir die queere Szene so ein bisschen checken wollten. Und das war wirklich ein Awakening-Moment für mich. Das war so krass, die amerikanische, die US-Queer-Scene mal zu sehen. Und unter anderem ist ein Kapitel auch wirklich über das Queer Life in New York. Und da beschreibst du auch die Bar Cubby Hole, die ich freundlicherweise immer Chubby Hole genannt habe. Und wie war das für dich, als du das erste Mal in New York warst und wirklich queer feiern warst?
Boah, da war ich auch selbst noch relativ frisch geoutet. Mhm. Also frisch geoutet war ich nicht, aber ich war in Kiel gar nicht mehr in einem Queer Circle zum Beispiel. Ich hatte da zwar
eine Freundin. Mehr?
Oder nee, genau, hatte da keinen. Also ich hatte früher in Mainz einen während des Studiums und in Kiel dann aber irgendwie nicht, weil ich da studiert habe, dann hatte ich einfach normale Freunde. Menschen. Ja. Und meine Partnerin hatte ich dann schon nicht mehr. Das heißt, ich hatte wirklich irgendwie gar nichts Queeres so richtig. Und dachte dann so, boah, wenn ich jetzt in New York bin, muss ich mir das mal angucken. Und bin alleine ins Chubby Cubby Hole rein und war so, okay, ich stelle mich jetzt hier mit einem Drink hin und beobachte einfach mal. Und die Leute sehen auch ähnlich aus, aber irgendwie auch ganz anders als in Deutschland, finde ich. Und dann kam meine jetzige Freundin Niki, platonische Freundin, zu mir und meinte, willst du nicht mit uns feiern? Und ich so, ja.
Okay.
Und seitdem...
Krass, ne? Ja. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass die viel direkter sind.
Ja, weil da wurdest du ordentlich angeflirtet, ne?
Hör mal, ich hab das auf jeden Fall hingenommen so. Das war schon krass. Da habe ich gedacht, okay, also sie sind total outgoing, die Leute. Und viel, also im Vergleich zu, wenn man jetzt beispielsweise zu Kisses and Lies geht, zu der Flinterparty oder Lesbenparty in Deutschland, dann ist das schon so ein Begutachten als erstes. Mhm. Da wird man erstmal
abgescannt.
Gescannt, genau. Ja, wie so ein gutes Pack Met bei Rewe. Und dann, da war das gar nicht so. Da kommt man viel schneller so in eine Konversation, die aber auch irgendwie mehr ist als checken, wer bist du Single.
So. Ja, in Deutschland starren die Leute sich so lange an, bis eine Person einknickt und rüberkommt.
Ja,
ist halt wirklich so eine Schlange, so hypnotisierend, jetzt komm doch mal zu mir rüber.
Ja.
Und ist
Coolness,
es anders.
Coolness-Faktor in Deutschland. Du stehst und dann stehen einige Frauen dann da an so einer Litfaßsäule und checken einfach nur ab. Das ist schon manchmal unangenehm.
In der Boys auf der Treppe, ne? Da steht man dann so und guckt da so runter. Das ist anders. Und auch zum ersten Mal, als ich im Stonewall war auch eine, die irgendwie nach 5 Minuten wollte die mir willst du mit mir ins Badezimmer? Also rumknutschen so.
What?
Und wollte die meine Hose und ich war so, oh Gott, stopp. Also die Amis sind schon wild.
Als wir da waren.
Stonewall. Das ist Jahre her.
Ach so, okay. Weil wir waren auch im Stonewall. Das ist ja die Location schlechthin, wo alles angefangen hat, mehr oder weniger. Das war sehr emotional, wobei, Sagen wir so, ich bin ja nicht so schnell, ich weine ja nicht so schnell, aber ihr habt beide, Franz und du, eine Freundin von uns, die dabei war, die hat wirklich auch geweint.
Ja, das war total emotional, Ricarda.
Also ja, ich fand das ja auch emotional, aber ich habe einfach, meine Tränendrüsen haben an dem Tag irgendwie nicht eingesetzt.
Die Geschichte habe ich tatsächlich auch im Reiseführer drin, also wir haben quasi die BesitzerInnen vom Stonewall kennengelernt, also die haben das gekauft und haben da auch ihre Geschichte so erzählt. Und das habe ich im Reiseführer mit aufgegriffen. Das ist voll die Bereicherung, weil das sind so Einblicke, die kriegt man ja sonst eigentlich nicht. Ne? Also wir haben durch Zufall, muss man dazu sagen, wir haben ja im Lesbian Bar Project mitgemacht, in der deutschen Version.
Ja, Grüße an dieser Stelle an Erika und Elina.
Wir verstehen uns zwar nicht, aber hi, schön. und Genau, und die haben uns quasi die Stonewall-BesitzerInnen vorgestellt.
Und das war schon geil. Also wir haben zwar einen Einblick in die New Yorker Queer-Szene bekommen, aber noch mal mehr. Also noch mal, ja. Wir durften noch mal tiefer rein in die... So, ja, auf jeden Fall.
Tiefer rein, wortwörtlich.
Absolut. Und das war schon sehr schön. Und das werde ich auch nie vergessen, weil es einfach irgendwie eine ganz andere Form war. Du bist viel in der Lesben-Szene unterwegs.
Ständig.
Du bist viel in der Boys-Bar.
Ständig.
Was magst du daran, dich in diesen queeren Spaces aufzuhalten? Safe Spaces.
Sägt da jemand?
Da sägt jemand. Okay.
Ja. Ja, es hat mehrere Gründe, warum ich mich da so safe oder safer fühle. Also zum einen finde ich, ist es Klüngel, gerade in Köln. Wir kennen halt alle.
Ja.
Das ist irgendwie voll geil, irgendwo hinzugehen und du kennst 40 Lesben, also drei davon sind deine Ex-Freundinnen.
Es stimmt sogar.
Aber ich mag das irgendwie. Das ist so, es hat so ein Heimatgefühl. Aber auch, ich liebe Gossip. Und nirgends passiert so viel Gossip wie in unserer queeren Community in der Boys Bar.
Wir hatten auch tatsächlich mal überlegt, ob wir einen Gossip-Podcast aus der Lesben-Szene machen. Oh, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir es irgendwann.
Es wäre so gut.
Es wäre einfach geil. Aber wir würden das mit den Namen machen.
Ja, Salz und Pfeffer und Salz und Pfefferstreuer. So erkläre ich manchmal unseren FreundInnen, was abgeht. Weil ich weiß immer alles, aber wir müssten das halt sehr anonymisieren.
Ja,
ne?
Okay.
Sonst erzählt mir keiner mehr was.
Und das ist eigentlich, darauf basiert ja dann quasi der Podcast. Ja. Wobei, lustigerweise, das kann man jetzt schon mal als Teaser nehmen, ist, wir waren letztens in der Kneipe zusammen mit einer Bekannten, Iri, du und ich, und wir haben festgestellt, dass alle unsere Ex-Freundinnen miteinander nochmal verbandelt sind. Deine Ex-Freundin hatte was mit der Ex-Freundin von Irina und Irinas Ex-Freundin hatte was mit meiner Ex-Freundin.
Ja,
das war wirklich richtig, also wirklich irritierend, als ich das gehört habe.
Das ist so absurd, ne?
Unfassbar. Und das ist ja auch kein Gag, den wir immer machen. Das stimmt.
Und trotzdem sind ja auch alle fein damit. Ne? Du musst quasi, das ist ja voll das Phänomen in der queeren Bubble, du musst mit deinen Ex-Freundinnen ja fein sein, weil du die immer wieder siehst.
Ja.
Also ich bin jetzt mit allen Ex-Freundinnen befreundet, weil ich muss. Also ist auch schön, aber...
Aber du kommst wirklich gut mit denen immer. Ich finde, du hast immer einen sehr, sehr liebevollen Weg, das immer abzuschließen.
Ja.
Aber das gelingt ja nicht allen. Also manche sind ja eben absolut, wir kennen, also da können wir auch aus dem Nähkästchen plaudern, es gibt Leute, die zerfleischen sich, wenn die sich sehen.
Voll.
Und dann wissen wir im Vorfeld, wir haben eine Party, Person A und Person B kommen, weiß nicht, ob das funktioniert.
Ja,
so.
Voll. Und ich finde das voll schade, weil man hat ja wirklich schöne Momente gehabt und klar, sind da verletzte Gefühle und es ist vielleicht auch eine Weile mal der Kontakt ein bisschen weniger, aber ich finde das irgendwie voll schön, wenn man noch miteinander klarkommt. Also mit einer Ex-Freundin bin ich noch total dicke, aber gut, auch gezwungenermaßen. Grüße gehen raus, weil sie halt auch immer mit uns in Urlaub fährt und so. Das ist halt, wenn man die Freundeskreise teilt. Ihr dürft euch nie trennen. Anker meine ich jetzt.
Achso, Anker, okay. Ja, Grüße an Anker, by the way. Ja, ich habe aber auch mal darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn Irina und ich uns trennen würden. Dann müsste man das so ein bisschen aufteilen wie so ein...
Teil des Sorgerechts.
Genau. Und dann, wer kriegt den Hund, wer kriegt den Freundeskreis, wer kriegt die Wohnung? Und das hängt ja... Und dann gibt's da Parteien, die sich wahrscheinlich irgendwie dann schon formieren.
Ich glaube, wir würden das hinkriegen. Ja. Aber macht's einfach mal nicht. Es wäre ein bisschen stressfreier für uns, wenn ihr es einfach nicht macht.
Das wäre unnötig. Also grundsätzlich, wenn sich jemand trennt, das hatten wir ja auch schon oft im Freundeskreis, dann... Das ist schon auch schmerzhaft, wenn man das so mitkriegt.
Ja, das war ja auch, muss man dazu sagen, ich habe mich ja letztes Jahr getrennt, mehrfach. Dann waren wir ja auch alle zusammen im Urlaub und ihr wart alle total traurig, einfach weil ihr uns als Paar ja auch mochtet.
Ja.
Aber ich finde, wir haben da voll den guten Weg gefunden.
Aber im Urlaub waren wir noch zusammen.
Ja.
Es war unser Camping-Desaster.
Ach Gott, das war wirklich, also Campen also, machen wir nie wieder.
Ich habe tatsächlich, andere werden von dem Hahn geweckt morgens, ich von Miris Wutausbrüchen beim Campen.
Scheiß Campen!
Das war schon lustig.
Hasse Campen!
Ja.
Aber zurück zu deiner ursprünglichen Frage, was ich an Queer Spaces mag. Ich finde... Du wirst halt einfach weniger unangenehm angemacht, angetouched. Ich finde, da ist eine Grund... Die Menschen haben sich besser im Griff, habe ich das Gefühl.
Also Vertrauen.
Klar, ja.
ich hatte bei der Veranstaltung, wo wir waren bei Friends, vor 2 Tagen, 3 Tagen, da hatte ich mein Handy in meiner Jackentasche vergessen und die hing auf einem am Ständer, ganz normal, und dachte ich so in dem Moment, fuck, ich habe mein Handy, habe aber keine Sekunde Angst gehabt, dass es geklaut wird.
Ja.
Ganz komisch, kann man natürlich jetzt nicht über einen Kamm scheren, ne? Kann ja auch sein, dass da Leute klauen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist weniger... Es ist auf allen Ebenen weniger kriminell.
Ja, Getränke stehen lassen. Auch an gut, da war ja geschlossene Gesellschaft, ja. Aber auch an einem normalen Boy. Mhm. Ich hätte keine Angst, dass mir da jemand was ins Glas macht.
Ja, ich auch nicht.
Und es ist vielleicht auch ein bisschen naiv, weil natürlich ist auch die queere Bubble nicht perfekt.
Ja.
Aber grundsätzlich passiert da weniger.
Und die Frage ist auch, warum ist ein Safe Space ein safer Space? Genau aus solchen Gründen. Ne? Man muss nicht Angst davor haben, dass Grenzen übertreten werden. Ja. Und ich fühle mich da auch wohl. Ich hatte aber trotzdem die Diskussion im Skiurlaub, ob man sich als queere Person, die nur mit queeren Menschen abhängt, sich trotzdem irgendwie exklusiv verhält und nicht offen für die breite Masse.
Bestimmt, aber es gibt diese Spaces ja auch einfach aus einem Grund, weil also ich habe mich immer wie so ein Paradiesvogel gefühlt, also gerade wenn ich so an meine Zeit so zu Hause denke, habe ich irgendwie, also klar, ich hatte tolle Freundeskreise und habe mich auch in vielen wohlgefühlt, aber irgendwie passt man nicht so hundertprozentig rein.
Ja.
Und auch in Kiel, da habe ich ganz, ganz tolle Freunde gehabt, aber die hatten einfach keinen Bock mit mir mal auf eine Lesbenparty zu gehen, ne? Und das kann ich auch verstehen, weil die wollen ja auch dann Männer kennenlernen oder irgendwie.
Voll.
Und deswegen, also, und ich habe auch schon, wir haben auch schon Leute gesagt, zum Beispiel, ich hatte meinen Geburtstag ja auch letztes Jahr, den 30. der Boys gefeiert, und da waren auch ein paar von früher eingeladen und die haben sich tatsächlich dann auch nicht so zugehörig gefühlt in unserer Bubble, was natürlich aber auch dann daran liegt, dass sich alle kennen. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man per se ausschließt, nur weil jemand hetero ist.
Ich habe aber auch schon queere Leute gefragt, die sich in der Boys Bar unwohl fühlen, weil sie gesagt haben, oh, das ist mir aber zu queer. Aber du kannst das auch nicht jedem recht machen, nee, irgendwie dann am Ende des Tages.
Genau,
ne?
Voll.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Dieses Gefühl, irgendwie da zu sein, wo man selbst sein kann. Und ey, Dating-Thema. Mit Princess Charming habe ich meine Dating-Realität erkannt.
Ja.
Und dachte so, weil wir haben ja, im Grunde hast du ja als Mensch oder als queere Frau, in meinem Fall jetzt, die die weiblich gelesen wird, hat ja keine Chance, irgendwo andere Frauen, die weiblich gelesen werden, kennenzulernen, ohne dass man die Möglichkeit hat,
also
zu daten.
Also ich habe ja oft hetero Frauen kennengelernt,
so, genau.
Aber da gebe ich dir voll recht. Also voll. Und was man ja auch dazu sagen muss, uns verbindet ja irgendwie so eine, man hat diesen Weg hinter sich, und ich glaube, das ist auch was dann einfach ein Gesprächsthema häufig einfach
immer
noch ist.
Oft.
Du hast ähnliche Erfahrungen gemacht. Und deswegen fühle ich mich auch einfach wohl in unserem Flinter-Freundeskreis. Ne?
Ja, ja.
Also du suchst dir ja einfach Gleichgesinnte.
Ja, und es tut einfach gut, auch über die Themen, die wir durchgemacht haben, zu sprechen. Vollkommen richtig. Und es ist immer so, wenn wir mal zusammensaßen, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wir haben immer mal wieder das Thema Coming Out gehabt. Weil jeder hat so seine Perspektive auf das Thema. Und es tut so gut zu wissen, wie sind die anderen damit umgegangen.
Findest du, dass wir in so privaten Runden häufig über Gay sein sprechen, oder läuft das so nebenher mit?
Nebenher mit. Also wir haben, wenn wir irgendwie zusammensitzen, erstes Mal Mallorca, da hatten wir eine richtig diepe Diskussion und das ging richtig nah und alle waren ehrlich so und natürlich ungefiltert. Das haben wir natürlich nicht, wenn wir irgendwie feiern gehen und so. Aber,
ja,
aber es ist eine Selbstverständlichkeit bei uns.
Mhm.
Wir reden ja nicht darüber, du bist mit einer Frau zusammen, sondern
Dating genauso, ne? Die Dating-Stories, das könnten ja auch x-beliebige sein.
Aber wir hinterfragen halt es nicht mehr. Wir hinterfragen es einfach nicht mehr.
Ja.
So, das ist natürlich eine Frau.
We love.
Also bei dir jetzt. Und dann denke ich mir so, das ist ja eigentlich das Ziel. Und darum ist dieser safer Space oder dieses, dass man mit Leuten, die gleiche sexuelle Orientierung beispielsweise haben oder offen sind und Teil der Community, das tut einfach gut.
Es tut voll gut.
Ja. Und wie ist das, wenn du jetzt mal so einen Heteromontag hast, irgendwie, weiß ich nicht, in das Käferzelt beim Oktoberfest gehen würdest? Wie fühlst du dich da? Also ist das, merkst du schon, dass du das?
Meine Toleranzgrenze ist so gering geworden. Die ist so niedrig. Ich weiß noch, ich glaube, das letzte Mal feiern hetero war ich in Kiel. Ich habe da so einen Stammpub gehabt früher. Und es war auch voll nett, aber irgendwann ist mein Maß an Männer labern mich voll, einfach voll. Mhm. Und ich finde schon, dass, also ich habe natürlich grundsätzlich kein Problem mit Männern, ich habe auch Kumpels und so, aber ich finde, beim Feiern fallen Männer schon häufiger unangenehm auf, wenn die was getrunken haben.
Ja.
Und meine Toleranzgrenze ist einfach so niedrig, weil wir hier so in so einer Bubble leben. Mhm. Ich kenne das gar nicht, man guckt halt mal so ganz irritiert.
Ja.
Und bin dann erstmal so, nee, reicht jetzt.
Und das ist weird. Ich war ja in Sri Lanka und da habe ich zwei Mädels auch getroffen, die nicht Teil der queeren Community sind, sondern halt so hardcore hetero. Und dann haben die auch mir Fragen gestellt und das fand ich auch überhaupt nicht schlimm, weil ich fand die ganz toll und liebe sie bis heute. Und die haben mir so gesagt, weil du bist lesbisch? Hä, aber du hast so lange Haare. Und dann dachte ich, ach, das gibt's noch, das gibt's noch. Die Fragen gibt's noch. Und wie ist das so für dich? Also hast du dann auch, wie ist denn der Sex dann?
Wie
also wirklich so
dies, denn?
Genau das. Und dann dachte ich so, nein, also wir sind noch nicht da, wo wir sein könnten, weil diese Fragen halt immer noch da sind.
Ja, pass auf, ich kann erzählen, jetzt erzähle ich es hier. Ich habe ja diese Stamm-Shisha-Bar bei mir in die Ecke, wo ich tatsächlich einen großen Teil vom Reiseführer geschrieben habe.
Shoutout an Coco Berry.
Shoutout an Coco Berry. Ja. Und das ist halt ein total heteronormativer Ort. Und auch der Besitzer natürlich.
Shisha-Bar-Besitzer.
Aber auch der Besitzer und auch der Hauptkellner, bin ich da immer, mein Kumpel Ido. Ich liebe die, ne? Und die gehen mit Friends und meiner Queerness so offen um.
Oh,
und der Besitzer hat mich nämlich jetzt die Tage auch mal gefragt, ja, sag mal, wie läuft das eigentlich? Weil tatsächlich ist die Bar direkt bei der Tape. Das heißt, er öffnet immer seine Toiletten, wenn die Tape ist. Das ist auch eine queere Karnevalsparty in Köln.
Shoutout an Lisa.
We love.
Ja.
Und er ist deswegen erst voll offen, aber er hatte einfach Fragen und hat mich dann auch gefragt, und Miri, hast du dann da auch jemand aufgerissen an Karneval? Ich so, ja, klar, natürlich. Der so, ach,
selbstverständlich.
Und wie ist das dann so für dich und was habt ihr dann gemacht und wie sieht die dann aus?
Ja.
Was stehst du denn so? Der hat voll ungefiltert gefragt.
Aber wie ist das für dich dann in dem Moment?
Es war schon so ein Riesentyp, der mich dann da so persönliche Sachen fragt, weil ich schon kurz so, muss ich dir jetzt erklären, wie Frauen Sex haben? Aber ich fand es irgendwie auch süß.
Also, und das ist ja auch okay. Also ich meine, das finde ich auch immer so schwierig, wenn Leute sich dadurch angegriffen fühlen, dass Leute fragen, weil das ist doch voll wichtig.
Ja.
Dadurch kann man den Leuten doch die Angst nehmen.
Mhm, finde ich nämlich auch.
Oder das Unbekannte. Und wie hast du das dann erklärt?
Ich habe gesagt, wir können alles machen, was ihr auch macht, nur ohne Penis.
Okay.
Den braucht es nämlich nicht. Und er so, das weiß ich jetzt nicht, ob man den nicht braucht.
Eine Frage habe ich mal bekommen von einem heterosexuellen Mann. Er meinte, wieso, wenn ihr doch Penisse hasst, wieso nehmt ihr dann Strap-ons? Das war die beste Frage, die ich je bekommen habe. Die fand ich großartig. Da habe ich noch gedacht, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich darauf reagieren soll. Aber das waren die Best-of-Fragen, müssten wir mal irgendwie sammeln.
Wirklich. Aber ja.
Aber darum finde ich das eigentlich auch voll schön, wenn man Leuten auch so ein bisschen das ganze Thema, einen selbst näher bringen kann. Und darum finde ich das Fragen auch nie schlimm.
Nee, ich auch nicht.
Und das geht manchmal mit Klischees einher oder Vorurteilen.
Haben wir auch, also umgekehrt, ne? Ich denke mir auch, hetero Frauen kommen beim Sex weniger.
Und du, was ich durch dich gelernt habe, ist der Begriff Toaster. Das haben wir mal auf einer Tour haben wir das mal thematisiert. Übrigens kann ich das sehr empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Miri, Irina und mich auf Tour zu sehen, dann kommt vorbei, es lohnt sich, weil wir sind immer, also insbesondere ist Miri immer sehr ungefiltert.
Das stimmt.
Weil ich glaube, Miri sich gar nicht auf die Inhalte vorbereitet und alles spontan macht, aber so funktioniert.
Verlass mich auf dich.
Absolut. Aber das ist auch gut. Das darfst du auch nicht ändern. Und dann haben wir über das Thema Toastern geredet, dass du, und das hast du eben auch schon mal angedeutet, dass du ganz oft hetero Frauen triffst, die ich nenne es jetzt mal so curious sind.
Mhm.
Und weil das ist häufig, ich kriege das häufig mit in letzter Zeit, dass Frauen sagen, die sonst immer hetero gelebt haben, also ich so abgeneigt bin ich nicht.
Ich glaube halt, dass die natürlich dann gar nicht so hetero sind, wie man vielleicht, also die haben das vielleicht einfach dann vorher nie ausprobiert oder sind halt jetzt offener geworden. Die Gesellschaft verändert sich da ja voll. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich da irgendwie einen wirklich Toast oder umdrehe. Ich glaube, ich zeige da nur eine whole new world. Und manche bleiben dann ja
sogar
auch.
Du öffnest nur die Dose der Pandora.
Ganz genau. Und ich bin halt einfach so, ich spreche halt die Person an, die ich gut finde.
Ja.
Und wenn die dann hetero ist, dann ist mir das erstmal egal. Und wenn die mich dann irgendwie gut finden.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Dann, aber ja. Wie gehst du davor? Also du siehst eine und sagst, oh, die sieht gut aus. Wie startest du deinen Angriff?
Ich starre.
Echt?
Nee, also ich habe mein, was bei mir wirklich gut funktioniert, ist in der, zum Beispiel in der Boys Bar beim Tanzen. Und da sind tatsächlich auch öfter mal hetero- oder bi-Frauen. Mhm. Also jetzt gar nicht, Menschen, die einfach nicht sonst immer da sind. Die dann irgendwie auffallen, dass die irgendwie nicht immer da sind. Und ich gucke die dann einfach an, wenn ich die gut finde. Und wenn die mich dann auch einmal zu lange anguckt, dann denke ich so, ja, gotcha. Und dann,
Boah, du hast also ein Selbstbewusstsein beim Flirten, das ist der Wahnsinn. Das,
ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Unfassbar, was du da teilweise wegbaggerst, also jetzt im oberflächlichen Sinne, ne?
Absolut, aber das wirkt, glaube ich, auch nur so.
Nee.
Also aber meine Dating-Erfolge sind ja trotzdem eher...
Aber du hast eine Aura, du hast irgendeine Anziehungskraft auf Frauen. Das ist nicht von dieser Welt. Ich weiß nicht, wo. Und dann starrst du, dann guckst du und dann weißt du, okay, da geht
was.
Und ich glaube, das ist dein Selbstbewusstsein. Das ist, glaube ich, das, was viele Frauen anzieht und was dich attraktiv in dem Moment macht.
Vielleicht.
Und dann?
Und dann entscheide ich, ob ich rübergehe oder ich warte, dass die Person kommt. Aber ich traue mich auch schon rüber zu gehen, dann irgendwie zu sagen, hey, hi.
Okay. Und dann hast du da so ein Standardkatalog oder kommt es immer auf die Frau?
Kommt immer auf die Frau an.
Okay, gut.
Ja, New York zum Beispiel haben wir meinen 30. Geburtstag gefeiert, alle zusammen. Und da
im Henrietta Hudson.
Genau. Und da habe ich ja, als wir reingegangen sind, war da so eine Cute. Mhm. Und da habe ich die kurz einen Ticken zu lang angeguckt und dachte so, ach. Und dann sind wir ja aber rein und die stand aber noch in der Schlange und dann dachte ich so, ja, vielleicht sehe ich die auch gar nicht mehr. Und dann habt ihr mich ja alle hochgehoben, als sie Happy Birthday gesungen hat und da habe ich die nochmal gesehen und wir haben uns angeguckt
von
und dann
oben.
Kam die tatsächlich zu mir. Ja.
Bist auf die draufgefallen.
Ich bin auf die draufgefallen und ich weiß auch nicht mehr so genau, wir hatten ja auch, da haben wir wirklich ein bisschen viel getrunken.
Ja,
vielleicht.
Mir ging's nicht gut.
Ja, auch nicht.
Ist nicht gut. Rosa übrigens auch nicht. Das ist auch nicht gut.
Nee. Und 5 Minuten später habe ich mit der geknutscht.
Das war so kurz danach.
Es war ganz schnell.
Okay.
Die Amis
und das
sind
meine
nämlich
ich,
schneller.
Das meine ich mit USA. Die fackeln nicht lange. Mhm. Okay. Und dann seid ihr aber auch zusammen nach Hause, ne?
Pass auf, ihr wart ja dann auch, ich weiß, kriegt den Abend auch nicht mehr so ganz auseinander. Aber ich hab dann irgendwann gesagt, so Leute, war schön mit euch, ich ziehe jetzt mit diesem Girl noch weiter. Und die hatte auch noch eine Freundin dabei.
Ihre Freundin hätte mich auch nicht gewundert, ehrlich gesagt.
Mich auch nicht. Und dann sind wir noch auf eine andere Party gegangen, die super heteronormativ war.
Okay.
Aber da haben wir dann eigentlich die ganze Zeit nur in der Ecke geknut. Und irgendwann war die so, ja, wollen wir jetzt noch zu dir gehen? Und waren dann aber erst noch in so einem Kiosk, weil die aufs Klo mussten. Und in dem Kiosk... Man muss dazu sagen, übrigens, sie war erst 21. Ich habe mich fast strafbar gemacht. Ich habe es aber jetzt später rausgefunden. Und in dem Kiosk war dann plötzlich so ein Typ, der so eine Knarre in seiner Unterhose stecken hatte. Und meinte so, wollt ihr mal sehen? Und hebt so sein Shirt hoch und hat er diese Knarre da an dieser Unterhose. Und ich
ein
war so,
random Guy.
Random Guy, der halt versucht hat, die anzubaggern. Und ich war so, ach du, we have to go. Und dann sind wir zu mir ins Hotel. Und das ist wirklich die unangenehmste Geschichte, die ich wirklich, also... Die beste Freundin hat vor dem, musste die noch nach Hause fahren, die hat vor dem Zimmer gesessen und Musik gehört.
Während ihr Sex hattet?
Wir hatten keinen
Sex. Ach so, okay.
Aber nicht viel weniger als das. Okay. Also wir haben nur so ein bisschen gefummelt und rumgemacht.
Und die hat gewartet?
Die hat drauf.
Bist du dir sicher, dass sie Musik gehört hat? Oder
ich
hat
weiß
die,
es nicht.
Oh, scheiße.
Und ich war wirklich so, da dachte ich so, okay, Miri, du bist jetzt 30 Jahre alt, ist in New York, was in New York passiert, bleibt in New York.
Ja, außerhalb der EU. Ich sag's ja immer.
Ja, das hast du nicht ausgenutzt an dem
Nee, das habe ich tatsächlich nicht ausgenutzt, aber ja, das ist ja auch noch nicht wirklich ausgeklügelt, diese ganze Theorie, die wir da aufgestellt haben.
Nee, die funktioniert auch nicht.
Müssen wir nochmal neu drüber reden, aber
gucken wir noch mal.
Hätte ich vielleicht mal irgendwann. Und dann?
Und dann war die Freundin irgendwann so, können wir jetzt nach Hause fahren?
Wie einen das unter Druck setzt?
Ja, ne?
Oh Gott.
Und ich war auch das Schlimme. Ich war wirklich, die hat mir den, also sie war ja auch erst 21, mein ganzer Hals sah aus, als hätte die mich aufgefressen. Also ich hatte überall Knutschflecken.
Warst du stark alkoholisiert oder nicht?
Da nicht mehr. Ich war dann irgendwie mehr, ne? ausgenüchtert. Weil okay. das wäre auch irgendwie so ein Punkt, das finde ich dann wirklich unangenehm, wenn man okay. irgendwie gar nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Mhm. Und auch sie war jetzt nicht, also es war alles voll konsensmäßig voll. Und es war auch ganz nett, es war für New York lustig und cool. Und die hat auch gut geküsst und war total süß, war eine kleine Halb-Italienerin. Und dann haben wir uns nie wieder gesehen. Aber wir haben uns noch bei Instagram.
Aber ich finde, okay, also, oh, okay. Ja, ich erinnere mich an den Tag, du warst, kamst, glaube ich, sehr zerstört am nächsten Tag irgendwo zur Comedy-Show, wo ich auch sehr zerstört saß. Und alle Comedians mich quasi als, ja, als Vorlage für einen Gag genutzt haben.
Das ist absolut richtig.
Weil ich so schlimm aussah. Wir waren alle so zerstört von deinem Geburtstag.
Und das, da habe ich tatsächlich aber danach das Interview nämlich mit Nick, ist ein Freund von uns, ein Comedian, der ist nämlich auch gefeatured in dem Reiseführer.
Ja,
so ein Interview geführt, wie auch immer ich das geschafft habe.
Eskalativ. Ja. Und wirst du jetzt künftig, also bald nochmal nach New York reisen? Oder?
Ich hoffe, dass ich dieses Jahr mal hinfliege. Ich weiß es tatsächlich noch nicht genau. Ich habe noch nichts geplant, da ich ja jetzt eine Katze habe, bin ich ein bisschen gebundener. Also auch wenn meine, ich habe geteiltes Sorgerecht mit meiner Ex-Freundin, also die kümmert sich um mich. Ich bin um die Katze, aber trotzdem versuche ich natürlich jetzt ein bisschen weniger zu reisen, glaube ich, dieses Jahr. Aber ich würde dieses Jahr schon gerne hinfahren und auch, ja, mal gucken.
Das ist schon.
Ich will immer wieder nach New York eigentlich.
Ja, also ich wollte gerade sagen, du passt da auch sehr, sehr gut hin. Das ist Miri und New York ist, keine Ahnung, wie.
Love Story, ne?
Kaffee und.
Meine längste Beziehung.
Hafermilch. Oh, okay. Und sie will niemals schlafen, diese Beziehung.
Sie wird niemals schlafen. Ja. Ja, ich sag jetzt auf jeden Fall nicht mehr, ich bin Teilnehmende von Princess Charming. Ich sage jetzt nur noch, ich bin Autorin.
Ich bin eine Schriftstellerin, trifft es noch besser.
Schriftstellerin.
Aber wie bezeichnest du dich eigentlich? Reality Star?
Oh Gott, ich selber? Den Begriff so furchtbar.
Ganz unangenehm, aber sage ich gerne zu Irina, um sie damit aufzuziehen. Reality-Sternchen.
Wir sind halt ja nicht von Format zu Format gehüpft, deswegen ist es irgendwie so.
Wobei ich es immer noch nach wie vor traurig finde, dass ihr nicht bei der Couple Challenge wart.
Ja.
Du und Iri, weil das wäre lustig gewesen. Ich sehe dich auch bei Let's Dance.
Du weißt, ich liebe Iri, aber ich würde keinen Wettbewerb
auf
jemals
keinen
mit Iri machen. Iri kann so schlecht verlieren.
Furchtbar.
Die wird so ehrgeizig, die würde mich wirklich anschreien.
Natürlich,
glaube ich,
mich auch. Mich auch. Also wir würden danach getrennt aus dem Haus gehen. Wir haben auch schon gedacht, erst Couple Challenge, dann prominent getrennt.
Oh ja, und dann Ex on the Beach.
Und dann Ex on the Beach. Was wäre das Format, wo du wirklich ernsthaft nochmal gerne mitmachen würdest? Gibt's da was?
Sollte es jemals Charming Girls geben, würde ich natürlich mitmachen.
Wenn ihr wollt, dass Miri bei Charming Girls mitmacht, schreibt das unter diesen Post. Ganz wichtig. Ich finde das immer schön, so ein bisschen Diskussionen unter die Reels zu kriegen. Aber ich finde, du passt da mega hin.
Ja, und grundsätzlich, also Dating-Formate, ich wäre jetzt nicht abgeneigt, wenn es nochmal irgendwie eine Flinter-Version von irgendwas gibt.
Ja.
Jetzt bin ich gerade Single.
Ja, man fragt sich, wie viele Stunden noch?
Ja, das ist immer so eine Sache. Aber jetzt gerade bin ich Single, also... Wenn ihr wollt, dass ich mich irgendwo bewerbe, schreibt mir.
Wie, was würdest du anderen Singles raten? Also du bist halt viel in der Boys Bar, aber für Leute, die sagen, ah, das ist jetzt nicht so mein Ding, wo kann ich Frauen kennenlernen? Das ist eine Frage, die ich ständig kriege hier im Podcast.
Ich finde ja nach wie vor Online-Dating voll fein. Also wenn es dir eben nicht so leicht fällt, im realen Leben wen kennenzulernen.
Machst du das?
Tatsächlich habe ich mir gestern Hinge runtergeladen.
Ah, okay.
Weil mir langweilig war auf dem Sofa, ich lag da so mit Carlo und war so, boah, ich guck da mal durch, wer da so ist. Aber eigentlich muss ich dazu sagen, ich lerne eigentlich immer Leute im Leben kennen. Ich brauch das nicht, aber ich finde das voll cool, da einfach auch zu sehen, wie die Leute da so, wer da so ist. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich finde, das findest du sehr viele Leute, die du kennst. Ich habe das, bevor ich Irina kennengelernt habe, habe ich da immer mal wieder jemanden getroffen von oder gesehen und dann habe gedacht, ach fuck, natürlich, kennst du von da und da, weggewischt.
Voll.
Weil das unangenehm ist.
XXXX.
Ja.
Aber auch für so Leute, die vielleicht keine queere Bubble haben, ist das der Weg, um irgendwie queere Freunde zu finden. Das ist natürlich bei uns jetzt irgendwie, wir haben wirklich genug Lesben.
Wir haben so viele im Angebot für euch. Wir können euch alle vermatchen.
Aber auch das ist natürlich auch, also bei uns, die letzten Freundinnen haben sich alle über Freunde kennengelernt.
Ja, aber du hast einen riesen Freundeskreis.
Das da kommt immer wieder neu dazu, ne?
Ja, Frischfleisch.
Dann so, miau.
Also das ist schon krass. Also und das tut mir auch immer voll leid, weil es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, ich habe niemanden, der queer ist. Und ich bewundere das immer, wie vielen queeren Frauen ihr oder queeren Menschen ihr abhängt. Und ich kann das nachvollziehen, dass Leute auch brauchen so für sich.
Voll. Hast du dich schon mal in eine Freundin verliebt? Also jemand, mit dem du schon wirklich, wirklich, wirklich platonisch warst?
Nee. Nee, nee, eine Arbeitskollegin habe ich mich mal verguckt.
Oh.
Und das war auch, aber so verguckt, dass ich tatsächlich dann den Absprung wieder geschafft habe, weil ich zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung war und wusste, oh, das kann ganz schön nach hinten losgehen. Die war auch heterosexuell. Und dann, das war auch schwierig. Also da gut, dass ich da wieder rausgefunden habe. Wieso?
Oh. Du? Nee, genau, das frage ich mich nämlich, weil irgendwie, ich habe noch nie jemanden gedatet, den ich platonisch, nee, wirklich platonisch, es sei denn, man ist aus Rahmenbedingungen, man findet sich eigentlich gut und ja, kann aber, weil man vergeben ist, nicht oder so.
Nee.
Weil das ist, glaube ich, in unserer engeren Bubble das, was den Kleber zusammenhält, dass keiner von uns sich wirklich attraktiv findet. Also klar,
ich sage
attraktiv,
auch allen nicht immer, nicht da scheißen, wo du isst. Nicht das machen. Weil das ist, da bin ich auch ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir da in Inner Circle Ruhe haben.
Ja, weil der Outer Circle ist natürlich, da hat ja jeder was mit jeder.
Ja, da und grasen
uns,
alle.
Genau, und bei uns ist wirklich, gut, es sind auch viele Pärchen, aber da ist alles sehr platonisch. Und gut, auch Iri und ich haben natürlich mal geknutscht, aber das zählt ja nur so halb.
Ja, aber trotzdem erwähne ich es immer sehr, sehr gerne überall. Es ist irgendwie immer schön, den Kleber nochmal rauszuholen.
Der Kleber unserer
Gruppe. Nee, gar nicht. Nee, das ist in unserem Freundeskreis halt auch irgendwie mega entspannt. Also wir haben so solche Sachen gar nicht. Wüsste ich auch nicht. Nee, fällt mir auch keiner ein.
Na gut, wir haben Ex-Freundinnen. Zweimal, also Anka und mich und noch zwei. Aber da ist es bei den anderen vor allem auch schon so ewig her und so platonisch.
Du bist damals mit Anka zusammengekommen, als du hier hingezogen bist, ne? Ja. Und Anka war oder ist eine Freundin von dem Freundeskreis, der schon hier gewohnt hat.
Genau.
Und dann, ah ja, okay.
Und irgendwie hat die Person, über die ich auch Anka kennengelernt habe, also Sarah, hat ja auch uns connect. Also so hat sich das ja alles überhaupt erst ergeben, als ich hergezogen
Stimmt.
bin.
Stimmt, ja. Du warst super oft, warst du hier in Köln, bist immer diesen ganzen Weg gehasselt aus Kiel bis nach Köln. Warum? Weil du das dich hier so wohl gefühlt hast auch, ne? Weil hier die Bubble war.
Ja, und ich wollte ja auch, das hat sich ja dann auch mit Social Media irgendwie so ergeben und ich wollte dann auch alles mitnehmen, was kam. Also Shoutout an meinen alten Arbeitgeber, toller Arbeitgeber, aber ich hätte mich rausgeworfen. Ich war ja wirklich, ich war so out of order in diesem Sommer. Oder wir waren out of order.
Das, ich glaube, das haben wir noch nie in einem Podcast erzählt, weil Irina ist ja immer, hält sich ja immer sehr bedeckt, was das angeht. Ich finde das aber trotzdem nochmal ganz wichtig zu erzählen, wie krass überfordernd das war für euch.
Voll.
Das haben wir in der Kneipe vorgestern auch nochmal besprochen, wie sehr euch das, also auch im negativen Sinne, auch beeinflusst habt. Ihr habt irgendwie euer Leben nicht mehr auf die Kette bekommen damals, ne?
Gar nicht, also wirklich gar nicht. Es hat sich alles nur um Princess gedreht. Es war auch wirklich wie so eine Parallelwelt, die in unserer Welt dann drin war und Realität war. Es war auch so alles so wichtig irgendwie, was mit Princess zusammenhing. Und es hat sich wirklich alles nur noch darum gedreht. Ich wollte die ganze Zeit nur noch in Köln sein. Wir haben die Nächte durchgefeiert. Es waren ja Dienstage, als die Ausstrahlung in der Boys
Stimmt.
war. Das heißt,
Stimmt.
also da mussten wir auch alle arbeiten und so. Ich weiß gar nicht, wie das alles so funktioniert hat.
Aber würdest du sagen, du warst auch wie so im Tunnel drin, wie es Irina war? Also dass auch nichts mehr funktioniert hat, es gab nur noch Funktionieren.
Absolut. Also auch meine Freunde in Kiel haben sich wirklich auch Sorgen gemacht, weil ich war echt irgendwie, ich weiß noch, auch als ich zurückkam von Princess, ich hatte während Princess Geburtstag, und das heißt, die haben mir die Wohnung geschmückt und Geschenke und so auch hingestellt. Es war super süß. Ich war so, als ich zurückkam, so out of order, ich konnte diese Sachen 4-5 Tage nicht auspacken. Ich konnte das einfach, ich war wirklich, es war so eine krasse Erfahrung, also auch natürlich auch toll, aber irgendwie auch alles viel zu viel und auch die Aufmerksamkeit, die von jetzt auf gleich kam. Ich meine, ihr wart ja da auch mit drin, es war ja schon ein Hype, der dann irgendwie die ganze Boys Bar in Flammen gelegt hat.
Aber ich glaube, ich hatte nochmal die Möglichkeit, das so ein bisschen von außen zu betrachten, ihr wart mittendrin, ihr wart im Strudel und das war schon krass zu sehen. Also gibt es eine Situation, wo du gesagt hast, okay, das war krass überfordernd für mich, das war wirklich emotional zu viel?
Ja, einige. Also auf jeden Fall irgendwie die ersten Momente, als wir auf irgendwelchen CSDs waren und gemerkt haben, okay, eigentlich bilden sich da gerade Scharen um uns und alle wollen gerade irgendwie was von uns. Und ich war so, also es ist auch total toll, das ist wahnsinnig toll gewesen, aber auch viel zu viel. Ich weiß noch, wir waren in München auf dem CSD und sind in so einen Raum reingekommen und der Raum, die sind alle aufgestanden und haben geklatscht. Und ich habe etwas geheult, aber ich war so, okay, krass.
Viele arbeiten ihr Leben lang für diesen Moment.
Ja, es war wirklich, also ich mache jetzt auch eine Therapie und das ist auch ein Riesenthema.
Mhm. Oh, echt?
Weil ich einfach dieser Charming-Sommer, da waren so viele Highlights und auch Love is Life dann im Jahr später, es waren so krasse Highlights, dass ich merke, es kommt nicht mehr so doll an mich ran. Also ich kann das appreciaten, aber ich fühle das nicht mehr so doll.
Oh, okay.
Und habe mir da richtig Sorgen gemacht, ob ich irgendwie anfange abzustumpfen, weil ich das irgendwie nicht ordentlich verarbeite.
Aber du fühlst das jetzt nicht mehr? Oder
ich fühle das immer noch. Ich auch mit dem Reiseführer. Ah, okay. Das ist ein Riesending, aber es kommt emotional nicht so krass an mich ran.
Das habe ich aber tatsächlich auch. Meine Therapeutin sagt dazu immer, ich muss mein Fass abdichten, mein symbolisches, weil alles an mir vorbei rauscht. Weil so viel passiert. Ich glaube, wir im Vergleich zu anderen Menschen, die vielleicht nicht in dieser Szene, in dieser Branche sind, die weniger erleben wir wahnsinnig viel. So auch dieses Ganze mit den CSDs. Ich erinnere mich auch vor der Boys Bar, das Finale. Ihr seid auf dem Auto ausgestiegen, die Leute haben geschrien. Und das ist wirklich immer das, was ich erzähle, weil es so skurril war. Ich stand ein bisschen weiter weg davon, habe mir das angeguckt und dachte, was ist going on hier? Was geht hier los? Was geht hier los da rein? Und dann und ihr seid ausgestiegen und die Leute sind eskaliert und ich dachte mir, okay, also es war auch die Zeit, ne? Wir kamen aus Corona, die Leute haben nach Unterhaltung gelächzt und dann auch noch ein queeres Format und ihr wart einfach wie Spielbälle oder dann wenn wir aus der Boys Bar raus sind, die Leute haben dich weggegriffen, die haben dich weggezogen und um mit dir Bilder zu machen, das ist so krank gewesen.
Es war
alles
wirklich, also natürlich total, also auch super tolle Begegnungen und so, aber trotzdem natürlich viel zu viel für von 0 auf 100.
Ja.
Ich meine, unser Alltag ist ja jetzt auch, also klar, wir stehen irgendwie immer noch auf einer Art in der Öffentlichkeit, aber das ist ja alles ruhiger geworden.
Voll.
In der Boys, wir merken, also ich finde schon, dass man merkt ab und zu, dass Leute auch gucken, also man ist nicht so privat unterwegs, wie man denkt, glaube ich.
Mhm.
Und ich kämpfe auch immer noch so ein bisschen damit, wie viel zeige ich von meinem wirklichen Privatleben, auch auf Social Media. Ich finde, ihr löst das auch voll gut, weil klar, eure Beziehung ist Thema, aber jetzt irgendwie nicht privat.
Mhm. Aber also, ich finde es halt auch wichtig, dass wir das teilen und dass dass man auch seine eigenen Grenzen setzt, weil wir eben auch ja wollen, dass es irgendwie selbstverständlich wird.
Voll.
Und darum hatte mich auch mal letztens jemand gefragt, warum ich so viel Privates dann aus meiner Beziehung preisgebe. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn, wenn ich es nicht mache? Was wäre denn die Alternative, dass die Sichtbarkeit noch weniger wird?
Ja, so. Und ich finde auch, es gibt ja natürlich auch, also es gibt ja einen schmalen Grat, aber trotzdem, ihr zeigt ja nicht irgendwie Streit XY. Oder auch ich habe immer nur, klar, die schönen Momente dann auch, aber jetzt auch nicht privat.
Ja, ich finde, also man muss selber wissen, wo man eine Grenze setzt, wo man sich noch mit wohlfühlt.
Genau.
Womit man sich noch wohlfühlt. Ja. Also. Cool.
Vergisst du aber auch manchmal, dass da Leute sehen? Also ich habe das manchmal, wenn ich sowas poste, ich vergesse irgendwie, dass das ja irgendwie 70.000 Leute sehen.
Ich entscheide mich immer sehr konkret, was ich auf einem Podcast-Kanal posten auf meinem privaten, weil der private ist so seriöser. Da kommen eher so schriftliche Arbeiten irgendwie rein. Und das andere, da kann ich halt so Spökskes machen. Und ich habe manchmal Angst, dass Dinge irgendwie wirklich klamaukig wirken. Also ich habe manchmal Angst, weil ich weiß, dass das ein paar tausend Leute sehen. Aber mir ist das schon bewusst. Und darum, ich mache das auch nicht so, ich bin da auch echt vorsichtig. Bei dir ist das so, du bist so super ungefiltert, finde ich. Also irgendwie cool, entspannt so. Weil auch jeder weiß, also man ist Teil deines Lebens gefühlt, wenn man reinguckt.
Ja, das stimmt.
Und ich habe mich echt irgendwie, ich ziehe mich manchmal. Dann denke ich immer so, nee, ich fühle mich selber cringe dabei.
Verstehe ich. Ich habe diese Momente so ein bisschen gehabt, bei Trennungen vor allem ist es. Wobei, ich glaube, das haben die Leute bei mir auch gelernt, dass ich zeig mal gerne meine Freundin und wenn ich halt nicht mit ihr zusammen bin, sieht man das ja auch. Und da kommen auch jetzt keine Fragen mehr.
Ah.
Das hat sich irgendwie, also hin und wieder mal eine Person, die bin nicht mit zusammen. Aber in der Regel.
Warum?
Genau, warum?
Eine Nachfrage dann so per DM. Okay.
Aber nee, die checken das ja dann und dann kommen auch keine Fragen. Man nimmt, das wird einfach hingenommen.
Ja.
Ja.
Was wünschst du dir so, welches Tier siehst du dich in 5 Jahren? Also was wünschst du dir
privat
so für
privat oder beruflich?
Sowohl als auch.
In 5 Jahren, da bin ich, da werde ich 6, oh mein Gott, da bin ich so alt wie du.
Zum Glück gibt es noch eine ältere Person in unserem Freundeskreis, die das sonst immer alles abkriegt, die alten Witze. Aber hey, Altersdiversität ist auch bei uns ein Thema.
Ja, so, auf jeden Fall. Privat wäre ich natürlich gerne in einer schönen Beziehung. Keine Frage, würde vielleicht sogar schon über Jetzt mal langsam, aber ich habe jetzt erstmal eine Katze, aber Kinder ist natürlich irgendwann vielleicht ein Thema.
Ich wollte dich gerade fragen, das ist das wirklich so ein...
Nachdem ich Carlo habe jetzt, muss ich sagen, hat noch Zeit.
Also der kotzt dir halt nicht auf die Schulter.
Nee, genau. Aber der ist trotzdem, der ist auch so needy und wenn ich mir denke, boah, das Kind will auch die ganze Zeit was von mir, das ist gibt mein Leben gerade noch nicht her.
Okay.
Und ich, grundsätzlich will ich irgendwann Kinder, aber ich glaube, das hat echt noch eine Jahre Zeit. Beruflich... Ja, wenn das mit Social Media noch läuft, dann mache ich das noch, ne? Es ist ja schon, also klar, es ist irgendwie voll anstrengend, selbstständig zu sein.
Aber boah, du mal das Social Media Game, das hast du wirklich verstanden. Das muss man wirklich lassen.
Ich nehme halt alles mit, was
das
cool
muss man
ist.
Wirklich lassen.
Ja. Aber es ist auch eine, also ich mache da immer meine Witze drüber, aber selbstständig sein, es macht auch richtig doll Angst, was finanzielle Sicherheit angeht.
Bei Selbstständigkeit ist die Angst dein Chef. Das wird mir. Das hat mir mal Tommy Schmidt gesagt, tatsächlich. Wenn du selbstständig bist, ist die Angst dein Chef. Das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, ja, darum habe ich auch die ganze Zeit Angst und will nicht arbeiten.
Ja.
Jetzt vom Chef ab.
Und es ist natürlich manchmal eine sehr entspannte Art von Arbeit. Ja. Du teilst dir alles selbst ein. Es gibt sehr viel Freiraum her. Aber das Finanzamt fackelt auch nicht. Und wenn du das Geld nicht hast, dann bist du am Arsch.
Ja, und ich sag nur, Gefängnis, wenn du deine Steuern nicht.
Kittchen. Ich kann nicht in den Knast gehen. Ich müsste mir irgendeine stärkere Frau da suchen, die mich beschützt.
Walter.
Ich hole mir Walter. Um Gottes Willen.
Ich habe auch letztens mal überlegt, wie krass das ist, weil wir eine non-binäre Person im Freundeskreis haben. Und dann dachte ich so, welches Gefängnis dann? Also im Zweifelsfall sollte diese Person
lieber Frauenknast.
Ja. Ja. Also, ich glaube auch, dass es weniger schlimm ist.
Boah, auf der anderen Seite so eine Knast, wenn in der echten Welt schon so kacke ist.
Ja, ich glaube, das ist, weil da ist ja keine Form von Sensibilität. Und das war übrigens mal eine Sache, die ich super gerne machen wollte. Ich wollte mal mit Busenfreundin in den Knast, da in den Frauenknast.
Was wurde daraus?
Bin ich noch dran? Ich krieg irgendwie keine Reaktion. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich super gerne mal dokumentieren würde. Oder wir müssten mal uns
jemand,
ein...
Der
wir
beide, Knast war.
Oder das. Aber wir beide können ja mal einen Tag im Knast mal übernachten.
Ja, ich habe überlegt, wenn jetzt die Steuernachzahlung kommt, ich zahle die einfach nicht und gehe dann halt einfach, ich sitze das lieber ab, als dass mein ganzes Geld
ist
weg ist.
Ist auch super, super günstig. Also da kannst du deine Wohnung vermieten. Oh Gott. Ja, aber das
meine Ex-Freundin im Carlo, alles
easy,
super.
Easy.
Vielleicht kann man Katzen auch mitnehmen.
Bestimmt. Also es gibt bestimmt so einen integrativen Knast.
Oh Gott. Aber fände ich gut. Also hol mal, vielleicht findet sich ja mal eine Frau, die mal im Knast
war. Ich hab erst überlegt, ob die Leute das kacke finden, dass man jemandem, der im Knast war oder so eine Bühne bietet. Aber Herrgott, also ich finde auch
Rehabilitation.
Ja. Ja, das, also mal gucken. Aber ja, das hatte ich mir letztens überlegt, ob Friends in welchen Knast gehen müsste dann.
Oh mein Gott.
Und das wäre beides kacke. Also beides insgesamt kacke. Naja, wie dem auch sei. Ihr Lieben, ihr habt's gesehen, My New York, Dein New York, hier, ich zeig's auch nochmal hier rein, ab sofort bei Amazon und
überall
zu kaufen.
Also ich glaube, überall.
Ganz wichtig an dieser Stelle ist auch nochmal zu sagen, dass ihr bitte Rezensionen schreibt. Das ist mir nämlich, das habe ich nochmal recherchiert, dass das super gut ist für den Algorithmus auch. Also das heißt, wenn ihr es gekauft habt und happy damit seid, dann schreibt doch, nehmt euch kurz 3-4 Minuten und schreibt eine kleine Rezension, weil das hilft allen KünstlerInnen immer sehr. Und ich kann es sehr empfehlen. Ihr seht auch ein paar sexy Bilder von mir und von unserer Freundin, die mit am Start war. Ja. Ist Iri auch da drin? Sorry, Iri.
Ist auch nicht in der Danksagung drin.
Okay, no problem.
Wobei ich Iri natürlich alles verdanke, dass sie mich nicht rausgeworfen hat. Deswegen sitze ich heute hier.
Tatsächlich haben wir auch letztens drüber gesprochen.
Wir kriegen immer noch 20% von allem, was ich einnehme.
Ja, genau, diese kleine. und darum kauft es euch, gönnt euch die Inhalte und vielen Dank, dass du heute hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie erwartet war es eine Jogginghose der Podcast-Unterhaltung. Ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin_podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Even even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.